Jesus Christus, wir wollen dir herzlich danken für diesen Abend, der vor uns liegt. Danken dir, dass du selbst unter uns bist. Wir danken dir, dass wir noch einmal sehen dürfen, dass du über allem stehst. Du hast die Welt geschaffen mit den großen Dingen, mit den ganz kleinen, mit dem, was wir vor Augen sehen und mit dem, was uns unergründlich erscheint. Und du bist der Herr der Geschichte. Du kennst den Anfang und das Ende. Und dafür danken wir dir herzlich. Und wollen dich jetzt bitten, dass du uns auch an diesem Abend noch einmal begegnest in deinem Wort, in diesem Zeugnis deiner Schöpfung, und danken dir herzlich, dass du selbst mitten unter uns bist. Segne diesen Abend. Amen.
Guten Abend, Sie haben einen langen Tag hinter sich. Sie haben jetzt den schwierigeren Teil der Aufgabe. Für mich ist es schwer, hier vorne einzuschlafen. Aber für Sie könnte die Versuchung vielleicht groß werden. Ich hoffe, dass wir es gemeinsam schaffen, diese Zeit zu nutzen. Naturwissenschaftliche Befunde zu Ursprung und Geschichte des Menschen. Man kann nicht früh genug anfangen nachzudenken. Das, was Sie hier sehen, sind keine Befunde. Was Sie hier sehen, sind Abbildungen von Vorstellungen, von Ideen, von Denkkonzepten. Und wir werden das heute Abend auch üben zu unterscheiden. Ich habe Ihnen heute Nachmittag schon etwas gesagt, dass ich Mitarbeiter der Studiengemeinschaft Wort und Wissen bin. Ich habe in allen meinen Vorträgen diese Folie nicht nur zu Werbezwecken, sondern auch, weil ich in diesem Logo etwas entdeckt habe, was ich immer wieder nötig habe. Also diese Folie ist auch für mich. Hier steht Wort und Wissen. Und das Wort, das erste W steht links oben und das zweite W, das das Wissen repräsentiert, rechts unten. Das Wort kommt immer zuerst. Und dieses Und ist ja nicht nur eine mathematische Operationsanweisung, sondern auch das Symbol des Kreuzes. Und das zweite W, das Wissen, steht unter dem Kreuz. Und erinnert mich daran, dass meine Vernunft, dass meine Fähigkeit zu denken nicht neutral, nicht objektiv ist, sondern die Bibel sagt mir, dass mein Denken erlösungsbedürftig ist, in Mitleidenschaft gezogen ist, dadurch, dass mein Verhältnis zu Gott gestört ist. Und daran muss ich mich immer wieder erinnern lassen. Ich würde Ihnen gern zu Beginn einiges sagen, einige Beispiele, das wird einen großen Teil einnehmen, einige Beispiele nennen, was wir denn zur naturwissenschaftlichen Sicht des Menschen, seiner Entstehung, seiner Geschichte wissen und sagen können. Wir werden uns auch zum Ende anschauen, wie das denn von der Bibel her aussieht, was die Bibel uns zum Menschen und seiner Entstehung sagt, und wir werden über die Konsequenzen nachdenken. Da Sie nicht alle das Vorrecht hatten, Naturwissenschaften zu studieren, will ich versuchen, Ihnen ganz kurz zu skizzieren, wie aus meiner Sicht Naturwissenschaft funktioniert. Keine Angst, das meiste wissen Sie. Das ist gar nichts großartig Neues. Das Erste, was ich Ihnen sagen will, ist, Naturwissenschaft wird von Menschen gemacht. Ist nicht etwas Richtiges, sondern ist ein Versuch von Menschen, die Welt zu verstehen. Das ist ein besonders bekannter Naturwissenschaftler, Francis Collins. Vielleicht zwei Dinge zu ihm. Erstens, er ist derjenige, der das Forschungsprojekt zur Entschlüsselung des menschlichen Erbguts gemanagt hat. Und zum Zweiten ist er ein Mensch, der sich öffentlich auch in seinen Büchern dazu bekennt, dass er Christ ist. Er besucht in den USA eine Baptistengemeinde. Vielleicht merken Sie sich mal den Namen ganz am Ende. Ich bin trotzdem nicht mit allem einverstanden, was er sagt. Ganz am Ende werden wir noch einmal auf ihn zurückkommen. Wenn Menschen Naturwissenschaft treiben, dann machen sie eigentlich etwas ganz Einfaches. Sie beobachten, sie schauen sich Dinge genau an, messen Dinge, vergleichen Dinge. Eigentlich könnte man sagen, sie sammeln Daten, und manchmal habe ich den Eindruck, das ist gar nicht so viel, so sehr verschieden von dem, was kleine Kinder tun, natürlicherweise. Neugierig sein, alles in die Hände nehmen, alles genau wissen wollen. Naturwissenschaftler kriegen dafür Geld und machen das in der Regel, sollten das etwas systematischer machen und haben da noch so ein paar Dinge gelernt. Zwei Dinge sind für Naturwissenschaftler wichtig. Zwei Begriffe, das sind zwei Fremdworte, aber die kann man leicht verstehen. Das erste ist empirisch. Das ist für die Naturwissenschaftler wichtig. Das heißt, er beschäftigt sich mit Dingen, die er erfahren kann mit seinen Sinnen, entweder direkt oder über irgendwelche Hilfsmittel und Instrumente. Empirisch. Das heißt, es gibt in dieser Welt auch ganz viele Dinge, die gehen den Naturwissenschaftler gar nichts an. Da hat er gar nicht die Kompetenz dazu. Und für den Naturwissenschaftler ist wichtig, dass das, was er untersucht, reproduzierbar ist, wiederholbar ist. Das heißt, der Naturwissenschaftler wird sich nur mit Prozessen und Erscheinungen beschäftigen können, die etwas Regelhaftes haben. Vor Schülern habe ich schon mal gesagt, das ist eigentlich der Grund, warum der Naturwissenschaftler zu sowas wie Auferstehung nicht kompetent was sagen kann. Es passiert nicht so oft. Das wäre was anderes, wenn bei uns auf dem Friedhof in Konstanz so jede Woche 5 Auferstehungen passieren würden. Passiert meines Wissens nicht, aber das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass der Naturwissenschaftler sagen kann, ja, dann gibt es sowas nicht. Nein, es ist einfach nicht in seinem Kompetenzbereich. Das hier ist ein ziemlich, ich weiß nicht, vielleicht kennt das der eine oder andere, das ist ein Skizzenblatt von Leonardo da Vinci. Renaissance. Er hat, obwohl das damals sehr verpönt war, in Italien bei der Sektion von Leichen beigewohnt. War von der Kirche nicht so gern gesehen. Und seine Begründung war, er will den menschlichen Körper besser verstehen. Das Malen war für ihn, obwohl er viele Fähigkeiten hatte, aber das Malen war ihm wichtig. Und das, was er hier skizziert hat, das hat er gesehen. Das ist vermutlich das erste Dokument von einem menschlichen Embryo in einer geöffneten Gebärmutter. Also zumindest meines Wissens. Sind wir gleich bei dem anderen Punkt, was zum naturwissenschaftlichen Arbeiten dazugehört, das, was der Naturwissenschaftler macht, egal ob er das im Labor macht oder draußen im Wald beim Ameisenhaufen, die Dinge, die er wahrnimmt, ordentlich dokumentieren. Schülern und Studenten tröste ich manchmal damit, das gehört wirklich dazu. Das ist nicht nur ein Instrumentarium der Lehrer und Professoren, um Schüler zu ärgern, sondern das braucht es für wissenschaftliche Arbeit, die Dokumentation. Aber selbst wenn wir dann am Ende etwas Daten gesammelt haben und die ordentlich protokolliert haben, ist das Entscheidende noch nicht passiert. Vielleicht kann man das ist jetzt so ein Versuch, das mal zu sagen, was passiert denn, wenn der Wissenschaftler jetzt den spannenden Schritt macht? Dann sucht er nach einer Idee, wie man das, was er beobachtet hat, erklären könnte. Er versucht, einen Vorschlag zu machen, eine möglichst vernünftige Erklärung für das, was er beobachtet hat. Wenn wir das jetzt hochgestochen formal sagen, dann formuliert der Wissenschaftler eine Hypothese. Aber das ist einfach ein Vorschlag für eine Erklärung. Und jetzt kommt für den Naturwissenschaftler der entscheidende Schritt, nämlich, dass dieser Vorschlag, dieses Modell jetzt wieder in Beobachtung getestet wird, ob sich diese Idee bewährt. Ob ich mit dieser Idee Dinge erklären kann, die man bisher nicht erklären konnte. Und die typische Erfahrung im Forschungsalltag ist, dass bei diesem Test negative Resultate rauskommen. Das heißt, ich mache im Test die Erfahrung, meine Idee, so stolz ich darauf bin, ist nicht so gut, weit nicht so gut, wie ich ursprünglich gehofft hatte. Forschung kann ziemlich frustrierend sein. Das ist der Grund, warum dann viele Leute von der Forschung ins Management oder irgendwo anders hinwechseln. Was macht jetzt jemand, der in der Forschung weitermacht? Wenn ich das richtig sehe, arbeitet er zyklisch in diesem System weiter. Das heißt, er wird weitere Daten sammeln, wird die dokumentieren und wird seine Idee modifizieren oder nach einer neuen suchen und wieder testen. Das Resultat dieses Prozesses ist, dass wir am Ende einige Ideen, einige Erklärungen haben, die sich bis heute bewährt haben. Und die stehen im Lehrbuch. Das heißt, und das ist mir wichtig, dass Sie das mitnehmen, in unseren Lehrbüchern, die die Schüler und Studenten studieren, steht nicht die Wahrheit, zumindest in den Naturwissenschaften nicht, sondern da stehen die Erklärungen, die sich bis heute bewährt haben, aber die bereits jetzt schon wieder auf dem Prüfstand stehen. Das heißt nicht, dass man davon ausgehen muss, dass die alle morgen falsch sind. Das zeigt die Erfahrung, da sind eine ganze Menge sehr verlässlich, aber es ist nicht die Wahrheit, es sind bewährte Erklärungen. Das ist das eine, was mir wichtig ist, was zur Naturwissenschaft dazugehört. Ich will damit nicht erreichen, dass Sie Wissenschaft und Naturwissenschaft gering schätzen, aber dass Sie einen realistischen Blick dafür bekommen, weil wir in unserer Gesellschaft heute sehr stark von den Naturwissenschaften her geprägt sind. Und noch eine zweite Sache ist mir wichtig, dass Sie die mitnehmen. Ich hatte gesagt, Naturwissenschaft wird von Menschen gemacht. Wenn Menschen nach Erklärungen suchen, dann tun sie das nie, gar nie unvoreingenommen, neutral sozusagen auf der grünen Wiese, sondern wir bringen immer eine Philosophie mit. Das ist für die Naturwissenschaft gar nicht so schlimm. Für die Naturwissenschaft gibt es eine Philosophie, die verpflichtend ist. Und die hat das Etikett Naturalismus. Das heißt, jede Aussage, die den Anspruch erhebt, naturwissenschaftlich zu sein, muss dem Naturalismus genügen. Und der Naturalismus besagt, ich sage das jetzt nicht hochphilosophisch, sondern in meinen einfachen Worten, alles ist Natur. Und auch ausschließlich natürliche Prozesse sind zulässig als Erklärungen. Oder anders gewendet, Übernatürliches ist in den Naturwissenschaften als Erklärung per Definition ausgeschlossen. Das ist der Grund, warum zum Beispiel in der Schule vorkommen kann, wenn die Lehrerin eben erklärt hat, dass nach allem, was wir bis heute zu wissen glauben, der Mensch und der Schimpanse sich vor ungefähr 6 Millionen Jahren auseinanderentwickelt haben. Und der Peter sich meldet und sagt, aber ich habe in der Jungschar gelernt, dass Gott den Menschen gemacht hat. Wenn der eine nette Biologielehrerin hat, dann sagt die Peter, das ist schön, wenn du das gelernt hast, aber wir machen jetzt Biologie. Wenn sie nicht ganz so nett ist, sagt sie vielleicht noch ganz andere Dinge. Aber der Unterschied ist nicht irgendwelche wissenschaftliche Erklärungen, sondern dass ausschließlich natürliche Prozesse als Erklärung in den Naturwissenschaften zulässig sind. Und das sollten wir auch bedenken, wenn wir versuchen, mit naturwissenschaftlichen Argumenten in Gesprächen zu diskutieren. Wenn wir naturwissenschaftlich argumentieren wollen, dann gehen alle, die etwas davon verstanden haben, davon aus, das sollten wir berücksichtigen und im Hinterkopf haben. So, mit diesem Rahmen schauen wir uns das einmal an oder gehen noch einmal etwas in die Geschichte. Das ist ein Blatt aus einem Notizblock, seinem Notizbuch von Charles Darwin. Und zu dieser Skizze, die hier, das ist so vielleicht einer der ersten Stammbäume. Das schreibt er seinen Gedanken, das ist ihm aufgefallen, dass für die Evolution, also für den ganzen Prozess, wie sich die Lebewesen entfalten, der Tod eine ganz wichtige Funktion hat. Organismen, damit Evolution funktioniert, müssen Lebewesen aussterben, Lebensräume freimachen, damit neue Räume durch neue Entwicklungen besiedelt werden können. Ein ganz wichtiger Punkt. Streng genommen ist naturwissenschaftlich gesehen Evolution eine Theorie, das heißt ein Versuch, eine vernünftige Erklärung für die Welt zu finden. Völlig legitim, völlig legitim. Und ich möchte heute Abend nicht so tun, als wäre das alles Quatsch. Nein, das ist naturwissenschaftlich ein legitimer Versuch, eine Erklärung zu finden. Worauf ich Sie aufmerksam machen möchte, ist Folgendes. Es ist ein ganz kleiner Schritt. Da wird aus dieser Theorie eine Ideologie. Und das ist etwas komplett anderes. Wenn dann plötzlich die Formulierungen zum Beispiel in dem Gewande herkommen, der Mensch ist im Grunde genommen nichts anderes als ein nackter Affe. Das hat nichts mehr mit einer wissenschaftlichen Theorie zu tun. Und wenn ich Sie bei dieser Diskussion Schöpfung, Evolution für etwas sensibel machen möchte, dann dafür, dass hier sehr schnell, übrigens schon im Biologieunterricht, unter dem Anschein von Fachargumenten ganz schnell Ideologien, Weltanschauungen vertreten werden. Und da sollten wir hellhörig werden und aufmerksam sein. Mir ist in der Vorbereitung ein ganz altes Argument, das ich schon seit vielen Jahren eigentlich gar nicht mehr erwähnt habe, eingefallen. Und ich möchte das an den Anfang stellen. Vielleicht wissen Sie noch aus Ihrem Biologieunterricht, dass es von Ernst Haeckel eine sogenannte biogenetische Grundregel gibt, die besagt, dass in der Embryonalentwicklung der Mensch oder auch andere Lebewesen sozusagen ihre geschichtliche Entwicklung im Schnelldurchgang durchlaufen. Es gab einen Anatomen, der aus Freiburg stammt, der einen größten Teil seiner wissenschaftlichen Arbeit in Göttingen gemacht hat, Erich Blechschmidt. Erich Blechschmidt war sein Arbeitsfachgebiet war die Humanembryologie. Und er hat eine Sammlung angelegt, wo er eine Vielzahl von Embryonalstadien als Modelle abgebildet hat. Diese Sammlung ist bis heute öffentlich zugänglich an der Universität in Göttingen unter dem Namen Humanembryologische Dokumentationssammlung Blechschmidt. Und ihm war es ein großes Anliegen zu zeigen, das, was Ernst Haeckel behauptet, ist für den Menschen aus seiner Sicht nachweislich nicht zutreffend. Und er hat vehement die Position vertreten, der Mensch ist Mensch von Anfang an. Er entwickelt sich nicht zum Menschen, sondern er entwickelt sich als Mensch. Diese Bücher sind inzwischen alle schon 20, 30 Jahre alt. Diese Argumente stehen nach wie vor. Ein gutes Argument wird, vielleicht kann man das auch sagen, wie guter Wein mit dem Alter nicht unbedingt schlechter. Wissenschaftlich sehen wir das heute, bekommen wir das oft anders präsentiert. Das ist eine Darstellung, die ist von einem Grafiker überarbeitet, aber geht auf eine Darstellung von eben jenem Ernst Haeckel zurück, der im Grunde genommen etwas darstellt, was heute über die Medien im Unterricht als Selbstverständlichkeit präsentiert wird. Dass wir davon ausgehen, dass die Lebewesen, alle Lebewesen in Form von einem einfachsten Organismus begonnen haben und sich im Laufe der Zeit in alle möglichen Variationen entwickelt haben. Ernst Haeckel war auch derjenige, der als erster dann wirkliche Stammbäume publiziert hat. Das ist sein erster, hier ist der Mensch noch nicht drauf, in den späteren war dann ganz selbstverständlich, wie hier auch der Mensch auf einem dieser Äste, wo mit diesem Baum angedeutet wird, hier unten irgendwo ist der Anfang und dann geht das alles organisch auseinander hervor. Übrigens, an diesem Bild kann jeder, der sich der mal einen Obstbaum genauer angeschaut hat, schon sehen, das kann nicht die ganze Wahrheit sein. Da ist nach unten, so zumindest als Daumengröße, noch einmal eine ganz ähnliche Struktur. Woher kommt diese Idee? Wie wird diese Idee, der Mensch in einem Gesamtsystem hat sich entwickelt? Woher kommen die Argumente? Ein Teil der Argumente kommt aus den Fossilien. Und ein Punkt ist, dass wenn wir die verschiedenen Erdschichten, die unteren sind älter, die obersten, je weiter man nach oben kommt, umso jünger werden sie, wenn da nichts passiert ist im Laufe der Zeit. Und was erstaunlich ist, wir finden eine regelhafte Fossilablagerung. Wir finden in den untersten Schichten, in denen wir erste Fossilien finden, solche, die können wir oft gar nicht wirklich interpretieren, aber die ersten Fossilien, die wir zuordnen können, gehören ins Meer, stammen aus dem Meer. Vergleichsweise einfach gebaute. Die Amphibien, die auch an Land leben können, tauchen erst später fossil auf. Reptilien, Säugetiere noch viel später und menschenähnliche Fossilien finden wir nur in den allerobersten Schichten. Das ist der Befund. Und jetzt die Suche nach einer Erklärung. Und die gängige und vernünftige Erklärung ist, naja, der Mensch taucht erst ziemlich spät auf. Das ist eine sinnvolle Interpretation dieser Befunde. Ob sie richtig ist, ob sie wahr ist, können wir nicht wissen. Es ist heute die Interpretation, die die allermeisten Fachleute vertreten. Ich möchte Ihnen nur, um das ein bisschen zu relativieren, eine Geschichte erzählen. Eine kurze. Das ist eine Darstellung, rekonstruiert aus Fossilien. Dieser Fisch gehört zur Gruppe der Quastenflosser. Die haben eine interessante Geschichte, vielleicht haben Sie sie auch schon gehört. Die Quastenflosser findet man, übrigens auch im Altmühltal hat man einige gefunden, die findet man zuerst im Unterdevon. Das heißt, wenn Sie in irgendwelche geologischen Bücher gehen und auch in dieser Tabelle vorher, größenordnungsmäßig etwas älter als 400 Millionen Jahre. Und die gehen bis in die Oberkreide. Dort findet man die letzten Quastenflosserfossilien. Das sind, wenn Sie die gängigen Daten nehmen, ungefähr 70 Millionen Jahre. Und dann findet man keine Fossilien mehr vom Quastenflosser. Und es war bis Anfang des letzten Jahrhunderts klar und Lehrbuchwissen, Quastenflosser ausgestorben. Bis man 1938 bei den Komoren, also so zwischen bei Madagaskar, östlich von Afrika, einen Quastenflosser im Netz hatte und festgestellt hat, das ist ein Quastenflosser. Obwohl er nach Lehrbuchwissen seit 70 Millionen Jahren ausgestorben ist. Nun ist das so, die Naturwissenschaftler sind durchaus flexibel. Jetzt haben wir neue Befunde. Die alte Erklärung gilt nicht mehr. Was bedeutet das jetzt? Wir haben also den Quastenflosser von hier bis hier fossil überliefert und hier fehlt er. Und wenn Sie jetzt in die Lehrbücher gehen, dann steht in den Lehrbüchern jetzt, ja, wir haben Fossilüberlieferung von hier bis hier und hier muss der Quastenflosser aber gelebt haben. Es ist völlig unvernünftig davon auszugehen, der ist hier oben neu entstanden. Das glaubt keiner. Die Leute sagen, er hat in dieser Zeit in Lebensräumen gelebt, davon haben wir keine Fossilien. Das gibt es. Dinge, die es gegeben hat und die wir nicht fossil finden. So, dieses Argument ist nicht besonders stark, das spüren wir alle. Aber es bedeutet, wenn wir etwas fossil finden, dann können wir sagen, dieses Lebewesen ist hier, wo seine Fossilien liegen, von einer Katastrophe betroffen worden und deshalb finden wir die Fossilien. Wenn wir nichts finden, müssen wir sehr vorsichtig sein. Die Behauptung, dass es dann nicht da war, könnte sich als Irrtum herausstellen. Siehe Quastenflosser. Ich möchte nicht so tun, als wäre das ein starkes Argument. Es ist kein starkes Argument, um zu begründen, dass der Mensch auch hier unten gelebt hat. Aber es ist ein Argument, das in anderen Zusammenhängen durchaus gebraucht wird. Und was uns einfach dafür sensibilisieren kann, es könnte komplizierter sein, als es den Anschein hat. Das ist eine bekannte Dame, sie war zumindest in den 1970er Jahren bekannt, Lucy. Ihren Namen, ihren Trivialnamen hat sie bekommen von dem Beatles-Titel, der war damals populär. Lucy in the Sky with Diamonds, das haben die Wissenschaftler damals im Ausgrabungslager angehört. Lucy gehört zu einer Gruppe von Lebewesen, die man als Australopithecus-artige, wenn man das übersetzen will, ungefähr Südaffe, Affe aus dem Süden. Lucy war deshalb spektakulär, weil man von einem Individuum ziemlich viel hatte. Alles, was dunkel ist, hat man sozusagen von einem Individuum gefunden. Das sind vom großen Skelett so ungefähr 40%. Wenn man das symmetrisch ergänzt, dann hat man etwa 70% von ihrem Skelett. Das ist eine ganze Menge. Und warum Lucy so bekannt und berühmt und wichtig geworden ist, die Merkmale, die man hier feststellen kann, lassen den Schluss zu, dass dieses Lebewesen zweibeinig aufrecht gehen konnte. Und wenn Sie heute in die Biologiebücher der Kinder, sofern Sie in der Oberstufe Biologie machen, Unterricht genießen, Australopithecus-artige, das ist die Gruppe der Lebewesen, die sozusagen diesen Übergang besiedelt zwischen den Affen und den Menschen. Also strategisch in dieser Vorstellung eine ganz wichtige Position haben. Wenn man sich das Skelett genau anschaut, dann glauben heute viele Fachleute, dass Lucy und ihre Verwandten, also die anderen Australopithecus-artigen, vermutlich vor allem sich kletternd fortbewegt haben, weil sie ganz viele Spezialmerkmale haben, die fürs Klettern optimiert sind. Trotzdem können Sie natürlich ein menschliches Skelett nehmen, einen Schimpansen nehmen und jetzt sagen, naja, so ein Australopithecus-artiger, der passt da irgendwie rein in die Mitte. Sehen Sie, und das will ich Ihnen zeigen, das kann man so diskutieren. Aber was mir wichtig ist, die Australopithecus-artigen zeigen nicht, sind nicht ein Befund, der zeigt, dass der Mensch mit dem Affen gemeinsame Vorfahren hat. Sondern man kann dieses Skelett, wenn man diese Sicht hat, so interpretieren, dass es irgendwie dazwischen passt. Wenn Sie eine andere Sicht haben, haben Sie alle Freiheit, das anders zu interpretieren. Ich werde Ihnen das gleich zeigen. Bei diesen Fossilien sieht das schon anders aus. Da sind sich die Fachleute heute sehr einig, das war ein Mensch. Nicht so wie der heutige moderne Mensch, aber das war ein Mensch, ein Neandertaler. Der hat ganz viele Merkmale, die finden wir bei modernen Menschen auch, aber wir finden nicht alle Merkmale, die typisch für den Neandertaler sind, auch alle bei modernen Menschen. Aber so viel anders ist er gar nicht. Das ist das Fingerendglied eines modernen Menschen im Vergleich zum Neandertaler. Das ist ein ganz typisches Merkmal. Der Neandertaler ist in seinem Skelettbau robuster, stärker ausgeprägt, gedrungener. Hier dann folgt der Vergleich. Neandertaler, moderner Mensch. Auch da gibt es Unterschiede. Aber da sagen Leute, das sind beides Menschen. Übrigens, die Neandertaler, die Sie dann in Büchern sehen oder im Museum sehen, die rekonstruiert sind, möchte ich Ihnen einfach dazu sagen, was wir an Befunden haben zum Neandertaler, sind Fossilien. Die Figuren im Museum oder die Illustrationen im Buch, das sind künstlerische Rekonstruktionen. Da kann man schon etwas mit Erfahrungswissenschaft machen. Wir wissen an unserem Gesicht, wo auf dem Schädel viel Gewebe sitzt und wo der Knochen direkt unter der Haut ist. Das kann man schon in etwa machen. Aber sehen Sie, wenn Sie in ältere Bücher gehen, da wird der Neandertaler noch rustikal dargestellt. Das finden Sie heute nicht mehr. Das Bild auch der Fachleute vom Neandertaler hat sich gewandelt. Aber ob der so ordentlich rasiert war oder ob seine untere Gesichtshälfte eher meiner geglichen hat, das kann man am Schädel nicht ablesen. Ein amerikanischer Museumsdirektor hat einen Neandertaler in Smoking in die Vitrine gestellt und hat im Begleitheft geschrieben, wenn heute durch unsere Einkaufsstraße ein Neandertaler laufen würde. Wir würden ihn nicht erkennen. Übrigens, an Neandertalern wird nach wie vor geforscht, vielleicht so einige Dinge aus der jüngeren Forschung. Da haben im vergangenen Jahr Kollegen in Spanien in einer Höhle eine ganze Menge von Neandertalern gefunden, also mindestens 13 Stück und viele, viele Zähne von Neandertalern. Und jetzt haben die Kollegen Glück gehabt, die Neandertaler haben es nicht so ernst genommen mit dem Zähneputzen und waren wohl auch nicht so oft beim Zahnarzt. Die haben jetzt die Zähne mit ins Labor genommen und sich die Zähne genauer angeguckt. Und sie haben gefunden, dass sie an diesen Zähnen dieser Neandertaler Hinweise, Bestandteile von Kamille und Schafgarbe gefunden haben. Und jetzt haben sie nachgedacht und haben gemerkt, also Kamille und Schafgarbe, das ist nicht üblich im Gewürzschrank, sondern das sind beides Pflanzen, die auch Bitterstoffe enthalten, also nicht wirklich angenehm sind, aber wenn es uns dreckig geht, nicht ganz so gut, dann nehmen wir das schon manchmal in Form von Tees oder so zu uns. Und die Kollegen spekulieren in ihrer Arbeit darüber, aufgrund dieser Befunde, ob der Neandertaler vielleicht sich nicht mit diesen Pflanzen schon selbst medikamentös versorgt hat. Sie sehen, je mehr wir vom Neandertaler wissen, umso komplexer wird auch unsere Vorstellung von ihm, also die Vorstellung primitiv, und die war gestern. Oder vor wenigen Wochen kam eine weitere Arbeit aus einer anderen Höhle in Spanien, da hat man das WC vom Neandertaler gefunden und hat den Kot untersucht. Und manche Spezialisten in der Neandertalerforschung streiten sich darüber und die meisten sind der Meinung, das waren so Primitive, die haben einfach nur Aas. Da haben, wenn irgendwelche Raubtiere ein Tier geschlagen haben, dann haben die Neandertaler den Rest geholt. Also vor allem Fleisch gegessen. Und sie konnten anhand von Untersuchungen vom fossilen Kot von Neandertalern feststellen, dass da durchaus auch deutliche Spuren von pflanzlichen Nahrungsbestandteilen dabei waren. Also man kann davon ausgehen, dass der Neandertaler nicht nur sozusagen den halb verwesten Oberschenkel von einem Wildschwein da noch über dem Feuer halbwegs genießbar gemacht hat, sondern durchaus eine komplexe Nahrungszusammensetzung gehabt hat. Das ist vor wenigen Wochen publiziert worden. Oder es geht ja gar nicht nur ums Essen. Eine Flöte, nicht so wie Sie sie vielleicht zu Hause haben, eine Flöte vom Neandertaler aus dem Oberschenkelknochen eines Bären. Das sind keine Flöten, soweit wir sie kennen, die so eine ganze Oktave drauf haben, sondern die haben so 4, 5 Löcher. Dieses Stück hat man untersucht und hat mal, also hier kann man noch 4 Löcher entdecken, Hinweise auf 4 Löcher. Und wenn man diesen Lochabstand untersucht, dann sagen die Musikwissenschaftler, der Neandertaler hat auf dieser Flöte harmonisch musiziert. Er hat da nicht nur einfach irgendwelche Löcher rein gewuchtet, sondern der wusste, was er tat. Oder in der Nähe von Ulm ist vor noch nicht allzu langer Zeit eine etwas filigranere Flöte aus Gänsegeierknochen gefunden worden. Die war nicht mehr ganz, die war in 12 Stücke zerbrochen. Die hat man zusammengesetzt. Übrigens hat ein Archäologe auch eine nachgebaut. Es gibt eine CD, auf der dieser Nachbau auch gespielt wird. Diese Arbeit, diese Ausgrabungsarbeit wurde von Archäologen in der Universität Tübingen gemacht. Und der Herr Konnert, der diese Grabungskampagne geleitet hat, der sagt, das, was wir da sehen, denn die Fachleute datieren diesen Höhlenhorizont, auf dem sie die Flöte gefunden haben, auf 35 bis 40.000 Jahre vor heute. Dann sagt er in einem Begleitkommentar zu dieser Publikation in Nature, dann sehen wir Hinweise auf Menschen, die im Blick auf ihre intellektuelle Fähigkeiten dieselbe Kapazität haben wie Sie und ich. Auch hier wieder, je mehr wir an Informationen haben, je bunter unser Bild wird, umso mehr verschwindet die ehemals primitiven Vorstellungen. Und wir kriegen ein zunehmend komplexeres Bild. Da könnte man noch lange weitermachen, zum Beispiel noch viel weiter zurück, Homo erectus. Da wurden vor einigen Jahren in Thüringen eine Fläche freigegraben, an der Homo erectus Wildpferde gejagt hat, mit Jagdspeeren. Einige dieser Speere, ich glaube 7 Speere oder sowas hat man gefunden, hat die nachgebaut und hat die untersucht auf ihre aerodynamischen Eigenschaften. Und Heidelberger Sportstudenten haben mit Nachbauten dieser Speere Speerweitwurf gemacht. Und sie verglichen mit modernen Hochleistungssportgeräten mit fast keinem Unterschied. Das heißt, im Blick auf die Austarierung, im Blick auf die aerodynamischen Eigenschaften, sind diese alten Jagdspeere quasi auf dem gleichen Level wie heutige Hochleistungssportgeräte. Wir haben gesagt, Befunde, die wir jetzt uns angeschaut haben, sind Fossilien oder Werkzeuge, Hinterlassenschaften. Die besagen für sich, geben diesen Zusammenhang, den muss man herstellen. Der typische Zusammenhang, in den diese Fossilien gestellt werden, ist diese baumartige Struktur. Wir sehen hier so einen Ast von diesem Baum. Und da geht dann dieser Ast weg zum Orang-Utan, hier einer zum Schimpansen und zum Gorilla. Und hier dann dieser Ast hoch, hier sind die Australopithecus-artigen. Und dann haben wir den aufrechtgehenden Menschen, den Neandertaler und den modernen Menschen. Das ist nicht der Befund. Der Befund sind die einzelnen Merkmale. Das, was wir haben, ist eine Interpretation dieser Befunde. Sie können dieselben Befunde hernehmen und ganz anders interpretieren. Da wären zum Beispiel die Australopithecus-artigen eine Gruppe von Lebewesen, die für sich abgegrenzt gegen andere Linien sind und ausgestorben sind, nicht durchgegangen sind bis heute. Die Gruppe von Orang-Utan, eine für sich, und möglicherweise sind die beiden, gehören die zusammen. Was mir persönlich bei dieser Interpretation gut gefällt, ist, dass diese Darstellung verträglich ist mit einem Satz, den ich am Anfang meiner Bibel höre und wiederholt lese: Und Gott schuf ein jedes nach seiner Art. Ich möchte das ganz deutlich sagen. Das ist nicht bewiesen. Das ist nicht richtig. Das ist eine Idee, diese Daten zu interpretieren. Mir gefällt sie, weil ich persönlich die Entscheidung getroffen habe, biblische Aussagen sind für mich vertrauenswürdige Informationen. Ob sich das am Ende des Tages als richtig herausstellt, werden wir sehen müssen. Aber im Prinzip ist es eine Interpretation, die völlig gleich, formal gleichberechtigt ist wie diese Interpretation. Wenn Sie aber in ein wissenschaftliches Lehrbuch gehen, finden Sie ausschließlich diese Darstellung. Und was Sie damit mittransportieren, ist die Message: Der Mensch, einfach eines von vielen, vielen Lebewesen, zurückgehend auf ein erstes Lebewesen, das es irgendwann einmal gegeben haben wird. Vieles sperrt sich gegen dieses Bild, was man auch ausblenden muss. Ich möchte Ihnen eine Sache nennen. Ein Freund und Kollege von mir, Michael Brandt, hat sich viele Jahre intensiv mit Werkzeugen, mit Steinwerkzeugen beschäftigt, mit Hinterlassenschaften von Menschen. Das Besondere an Steinwerkzeugen ist, dass die, wenn sie einmal hergestellt sind, nicht wie andere Fossilien sehr anfällig sind, dass sie verschwinden. Steinwerkzeuge bleiben. Michael Brandt hat eine ganze Menge an Argumenten zusammengesucht. Ich möchte Ihnen eines hier nennen. Wir wissen von Steinwerkzeugen, von denen Fachleute ganz eindeutig sagen, das sind Steinwerkzeuge. Und nach allem, was wir bis heute wissen, wissen wir, dass Menschen Steinwerkzeuge gemacht haben. Und es gibt Steinwerkzeuge, die sind in Fundhorizonten, die werden von den Geologen auf bis zu 60 Millionen Jahre datiert. Und wenn Sie in ein Buch schauen, seit wann gibt es Menschen? Nach herkömmlichen Vorstellungen, dann finden Sie Zahlen, die gehen, sagen so ungefähr seit 2 Millionen Jahren. Ich will das gar nicht vertiefen, ich will Ihnen nur sagen, das, was wir wissen, passt nicht zu unseren gängigen Vorstellungen vom Menschen. Hier gibt es Spuren, Hinweise, Hinterlassenschaften, die nach allem, was wir wissen, mit dem Menschen zu tun haben. Sie stammen, wir finden sie aber in Schichten, wo uns alle Fachleute sagen, da gibt es lange, 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 lange gibt es da noch keine Menschen. Das ist ein berühmter Wissenschaftler, Svante Paabo, gebürtiger Schwede. Er leitet das Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig. Und er schaut hier einem Neandertaler Schädel ins Gesicht. Und er ist maßgeblich dafür verantwortlich, dass wir heute das Erbgut des Neandertalers fast vollständig kennen. Und er hat in einem Interview gesagt, dass was ihn motiviert, ist das Interesse an dieser Frage: Was macht den Menschen zu Menschen? Was macht den Menschen eigentlich aus? Und er glaubt, Wenn wir das Erbgut besser verstehen, dann verstehen wir, was den Menschen zu Menschen macht. Ich möchte Ihnen ganz schnell ein paar Dinge zeigen, einfach mal, um Ihnen neben den Knochen noch ein paar andere Daten zu zeigen. Ich habe da ein paar Folien dabei, die habe ich auf einer wissenschaftlichen Tagung dieses Jahr dabei gehabt. Die werde ich Ihnen nicht, da werde ich Ihnen einfach so ein paar Dinge draus zeigen. Aber diese drei Männer haben am 26. Juni im Jahr 2000 der Weltöffentlichkeit bekannt gegeben, dass das menschliche Erbgut entschlüsselt sei. Damals war der Herr Clinton noch amerikanischer Präsident und das ist Francis Collins, den wir vorher schon einmal gesehen haben auf einer der ersten Folie, und Craig Venter. Wenn heute Fossilien ausgegraben werden, dann macht man das mit großen Vorsichtsmaßnahmen. Da wird gearbeitet wie im OP. Denn wenn Sie in diesen Fossilien, die die Mitarbeiterin hier verpackt, wenn Sie die ohne diese Vorsichtsmaßnahmen bergen und nachher nach Erbgut suchen in diesen Fossilien, dann finden Sie ziemlich sicher welches. Nur haben Sie dann das Problem, dass Sie unterscheiden müssen, was kommt jetzt vom Neandertal und was kommt von der Mitarbeiterin. Das sind die drei Splitter, die man für die ersten Arbeiten, für die ersten Untersuchungen, für das Erbgut, für Erbgutsuntersuchungen vom Neandertaler herangezogen hat. Inzwischen hat man noch viele, viele andere Fossilien gefunden. Ein berühmtes, die Lokalität, damit Sie etwa sich vorstellen können, wo das, die Weltkarte, wo diese Fossil gefunden worden ist, eine Höhle im Altaigebirge. Denisova, so sieht die Höhle aus. Und das ist das Knöchelchen, das man gefunden hat. Das ist das, was man bisher von diesen Menschen kennt. Das heißt, man hat später noch zwei Zähne gefunden. Also dieses Knöchelchen und diese beiden Zähne. Das ist das, was wir von diesem Denisova-Menschen wissen und kennen. Und es ist wirklich unglaublich, und es war eine Sensation, aus diesem Krümel, das ist so ein ganz kleines Knochenstückchen im Finger, hat man Material gefunden, das es erlaubt hat, das Erbgut dieses Lebewesens zu entschlüsseln. Also es ist eine absolute Sensation. Auch in diesen Zähnen konnte man das Erbgut finden. Und jetzt einfach nur, falls Sie mal gehört haben sollten, im Erbgut, da findet man dann wirklich die Dinge, die richtig sind, die gut sind. Eine Aussage im Zusammenhang mit diesem Fund ist, dass einer der Mitarbeiter dort in einem Text sagt, wenn die alle, also das vermutet, man geht davon aus, dass die beiden Zähne und auch der Knochen von drei verschiedenen Individuen stammt, also nicht von einer Person. Aber er sagt, also das wird nie mehr ein Baum, den wir kriegen bei Menschen, sondern das ist ein wirres Netzwerk von Verflechtungen, das Erbgut sagt. Und dann schreiben sie in diesem Artikel über dieses Erbgut aus diesem Zahn und aus diesem Knochenstückchen, dass sich das Erbgut dieser drei Individuen, die in einer Höhle Fossilien hinterlassen haben, so stark unterscheidet wie heute zwei Menschen auf zwei Erdteilen oder wie alle Neandertaler, die wir überhaupt kennen, was die für Unterschiede haben. Das heißt, so viel zur Klarheit trägt, obwohl das sensationell ist, dass wir dort Erbgut aus so einem Fossil kriegen, zur Klärung unserer Vorstellungen hat es nicht wirklich viel beigetragen. Oder wenn Sie auf Fakten und auf Genauigkeit Wert legen, da gibt es dann aus denselben Fossilien, sagt die eine Forschungsgruppe, ungefähr 20% vom Neandertaler Erbgut findet sich noch im modernen Menschen. Und die zweite Arbeitsgruppe sagt, aufgrund derselben Daten, es sind 30%. Ich sage Ihnen das nicht, weil ich Ihnen das jetzt noch genauer erklären will, sondern einfach nur, um zu signalisieren, wenn Sie jetzt in irgendeiner Sendung hören, jetzt wissen wir es, wie es ist. Der Mensch ist eigentlich ein Neandertaler oder was auch immer. Nehmen Sie es ganz gelassen. Nehmen Sie es ganz gelassen. Wir wissen, was die Interpretation dieser genetischen Daten angeht, noch sehr wenig, noch so wenig, dass wir sie nicht wirklich vernünftig interpretieren können. Vielleicht noch ein letztes. Man hat Anfang dieses Jahres einen Knochen beschrieben, den man von einem Neandertaler in Spanien gefunden hat, in einer Höhle. Und dann gucken sich den zuerst die Fachleute an für die Morphologie, also die sagen können, wie sieht der Knochen aus, zu wem gehört er. Und die sagen, also der Knochen gehört zu einem Neandertaler, vielleicht noch, es könnte auch zu einem Heidelberger Menschen gehören, also in die Ecke gehört er. Und dann hat man ein Stück vom Erbgut, nicht das komplette, aber ein Erbgut untersuchen können. Und das zeigt, dieses Individ, das Erbgut aus diesem Knochen, das nächstverwandte ist im Altaigebirge bei diesem Denisova-Menschen. Nicht Neandertaler, nicht Heidelberger Mensch, sondern sozusagen um die halbe Erde da hinten ist heute das nächste, das ähnlichste Erbgut, das wir haben. Svante Paabo, den wir eben gesehen haben mit seiner großen Idee, was macht den Menschen zu Menschen? Er sagt, sein Kommentar zu diesem Befund war, das lässt mehr Fragen als Antworten hochkommen. Und ein paar Sätze später sagt er dann, meine Hoffnung ist, dass wenn wir in dieser Arbeit weitermachen, dass wir nicht nur zum Chaos beitragen, sondern dass wir noch etwas zur Klarheit beitragen können. Ich wollte Ihnen diese Schlaglichter aus dem, was da momentan läuft in dieser Forschung, einfach nicht vorenthalten. Das passt übrigens auch ganz gut zu etwas, was noch im vergangenen Jahr publiziert worden ist aus Georgien. Manisi, hier unten, da ist eine Ausgrabungsstelle. Und da wurde zu Beginn des vergangenen Jahres, wurden 5 Schädel beschrieben, hier in der Fundsituation. Und so sehen die in der Computergrafik aus. Und die liegen praktisch in einem Horizont. Und wir machen jetzt keine genaueren Studien. Ich will Ihnen Sie nur zum Beispiel darauf aufmerksam machen, die Oberaugenwülste, da sehen Sie eine ganze Variationsbreite. Und da können Sie jetzt ganz verschiedene Merkmale nehmen, ganz, ganz große Verteilung. Und die liegen dort in Manisi in einem Horizont. Und derjenige, der das beschrieben hat, der sagt als Hypothese, wir müssen eigentlich die einfachste Erklärung, so wie wir diese Schädel gefunden haben, ist, dass sie eine natürliche Variationsbreite eines Menschentyps darstellt. Einfach mal, damit Sie so eine Idee kriegen, wie viel man drauf geben sollte, ob da jetzt große Überaugenwülste oder weniger stark ausgeprägte sind. Da ist in der wissenschaftlichen Diskussion noch vieles im Fluss. Es ändert nichts daran, dass die Fachleute im Grunde genommen komplett der Meinung sind, dass was sie in der Eingangsfolie gesehen haben, das gehört alles an einen Baum. Auch wenn die Dinge heute komplizierter sind und weniger einfach als gedacht. Und wie ist das jetzt? Ist das eigentlich relevant, wie man das sieht? Ist das wichtig oder kann man sagen, naja, ist ja eigentlich egal? Ich möchte mit Ihnen ganz kurz einige Dinge ansprechen von der Bibel her. Am Anfang, im ersten Buch Mose, lesen wir, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, nach unserem Bild uns ähnlich. Das heißt, die Bibel sagt, nachdem Gott 6 Tage lang geschaffen hat, Himmel und Erde, auf der Erde das Wasser und die Feste getrennt hat, das Land und das Wasser den Himmel besiedelt hat mit vielerlei Lebewesen, dann am 6. Tag spricht Gott, lasst uns Menschen machen. Gott trifft eine Entscheidung, Gott fasst einen Entschluss. Der Mensch geht zurück, nicht auf eine Entwicklungsgeschichte, sondern auf einen Entschluss Gottes. Und Gott sagt noch mehr über den Menschen. Gott sagt, den Menschen mache ich nicht, indem ich den Prototyp von anderen Primaten hernehme und den noch ein bisschen optimiere. Die Bibel gibt uns einen völlig anderen Blick auf den Menschen. Gott sagt, wenn er an den Menschen denkt, den habe ich von mir abgeleitet. Ich habe den Menschen von mir her gemacht. Das heißt, die Bibel sagt uns eigentlich, wenn ihr mit eurer wissenschaftlichen Denke den Menschen verstehen wollt, indem ihr ihn vergleicht mit allen anderen Geschöpfen, dann seid ihr auf dem Holzweg, weil ich habe ihn anders gemacht. Ich habe ihn gemacht, weil ich ihn gewollt habe und als ich ihn gemacht habe. Das ist ja auch bei der Durchführung dann so. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde, nach dem Bilde Gottes schuf er ihn. Das kann man an ganz vielen Details durchbuchstabieren. Warum ist der Mensch, ich habe gestern bei uns in der Gemeinde gepredigt über den Gott, der redet. Das ist das Erste, was wir von Gott erfahren. Und Gott sprach. Unter allen Lebewesen ist der Mensch einzigartig in dem das und wie er redet. Und kommen Sie mir bitte nicht damit, die Kuh, die äußert sich auch. Das tut sie, jawohl. Aber es ist ein gravierender Unterschied, wenn man sich die Mühe macht, das etwas genauer anzuschauen. Ich glaube, das ist eine Ausformung davon, dass Gott den Menschen sich ähnlich gemacht hat, dass der Mensch reden kann. Mit dem anderen Menschen und mit Gott reden kann. Die Bibel sagt ausdrücklich, Gott macht den Menschen. Er macht den Menschen, und wenn meine Kollegen sagen, naja, der ist doch auch aus Zellen aufgebaut, auch letztlich Biochemie. Die Bibel widerspricht da gar nicht. Gott bildete den Menschen aus Erde vom Ackerboden. Ich finde, wenn ich von mir eine Gewebeprobe im Labor analysiere, nichts, was ich auf dem Acker draußen nicht auch finden könnte. Ist dieselbe Chemie. Aber in 1. Mose 2, Vers 7 steht, geht es noch weiter. Und hauchte ihm den Lebensodem in die Nase. Und so ward der Mensch eine lebendige Seele, weil Gott etwas von sich hineingelegt hat, nicht weil die Chemie gestimmt hat. Und ich denke, das lohnt sich, das einmal genau anzuschauen. Der Mensch muss nicht erst langsam eingeführt werden, was er da alles zu tun hat. Das Erste, was Gott dem Adam sagt, ist, wirtschafte hier, bist der Chef hier. Schau nach diesem Garten. Und Gott traut dem Menschen eine ganze Menge zu. Er gibt ihm alles. Er traut ihm sogar zu, dass er moralische Entscheidungen treffen kann. Von dem Baum da hinten, Finger weg. Alles gehört dir, von dem Baum da hinten, Finger weg. Und sehen Sie, wenn das so egal ist, ob dieser Mensch jetzt ein Geschöpf Gottes ist oder ob er einfach in einer Entwicklungslinie steht mit allen anderen Lebewesen, dann sind wir in der Geschichte, die die Bibel uns zeigt, an dieser Stelle an einem spannenden Punkt.
was ist das für ein Mensch, der hier von Gott verantwortlich gemacht wird? Wo im Mensch-Tier-Übergangsfeld ist der anzusiedeln? Was für Folgen hat das, wie ich den Menschen sehe, wie er Gott gegenüber rechenschaftsfähig und pflichtig ist? Es gibt Kollegen, die Christen sind, die ich sehr schätze, aber an dieser Stelle ihre Meinung nicht teile, die sagen, Gott hat einfach den Menschen sich entwickeln lassen und dann nimmt er einen und sagt, das ist jetzt Adam. Ich sehe nicht, wie das verträglich ist mit diesen biblischen Texten. Und dann gibt es Leute, die sagen, naja, wir haben ein paar Bücher gelesen und da lesen wir, dass Adam gar kein Eigenname sein muss. Das heißt einfach Mensch und hat auch noch was so mit Erde zu tun. Da klingt das. Vielleicht will Gott ja gar nur sagen, er hat den Menschen im Prinzip gemacht. Gar kein Individuum Adam. Kann ich nur empfehlen, Bibel lesen. In meiner Bibel lese ich in Kapitel 5, dies ist das Buch der Geschlechterfolge Adams an dem Tag, als Gott Adam schuf. Machte er ihn Gott ähnlich, männlich und weiblich schuf er sie und er segnete sie und gab ihnen den Namen Mensch. Adam, an dem Tag, als sie geschaffen wurden. Und Adam lebte 130 Jahre und zeugte einen Sohn ihm ähnlich nach seinem Bild und gab ihm den Namen Seth. Hier ist nicht von einem Prinzip Mensch geredet, sondern hier ist ziemlich klar ein konkretes Individuum gemeint, von dem auch Paulus im Neuen Testament sagt, davon kommen alle Menschen. Und hier ist mehrfach in diesem Text gesagt, dass Gott den an diesem Tag schuf. Jesus ist im Gespräch mit Pharisäern über die Ehescheidung und sie wollen von ihm wissen, wie das ist, weil Mose die Regelung mit dem Scheidebrief gab. Und Jesus greift bei seiner Argumentation zurück, indem er sie fragt, habt ihr nicht gelesen, dass der, welcher sie schuf, sie von Anfang an als Mann und Frau schuf und sprach und so weiter, was wir dort im ersten Buch Mose noch lesen können. Auch Jesus versteht diesen Text offensichtlich, so wie er da steht. Nun müssen wir allerdings aufpassen mit unseren Interpretationen. Und ich denke, es ist immer gefährlich, wenn wir irgendeine Bibelstelle herausnehmen und uns darauf festnageln und darauf große Gebäude gründen. Wir sollten darauf schauen, dass wir die biblischen Linien finden und darauf unsere Begründungen in unseren Begründungen abheben. Und ich glaube, dass der Mensch und wie wir den Menschen in seinem Geschaffensein sehen, durchaus heilsgeschichtlich von grundlegender Bedeutung ist. Paulus redet davon an zwei Stellen in Römer 5 und in 1. Korinther 15, wo er auf Adam zu sprechen kommt. In Römer 5, man müsste eigentlich den ganzen Abschnitt lesen, wir nehmen uns einfach diesen gelb markierten Teil, darum, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen und im weiteren Verlauf parallelisiert Paulus diesen ersten Menschen, durch den die Sünde kommt, mit dem anderen einen Menschen, durch den die Rechtfertigung und das Leben zu allen kommt. Etwas konzentrierter ist das, kompakter ist das in 1. Korinther 15. Denn da durch einen Menschen der Tod kam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten, denn wie sie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden. Paulus parallelisiert hier in seiner Argumentation Adam und Christus. Wenn wir Adam in unseren Überlegungen abstrahieren und sagen, naja, ob das wirklich ein wirklicher Mensch war oder einfach nur die Menschheit, den Anfang der Menschheit repräsentiert, das macht die komplette Argumentationsstruktur von Paulus hier kaputt. Er will gerade mit dem historischen Adam erhärten und verstärken, dass so wie durch diesen im Sündenfall die Verdammnis kommt, durch den historischen Tod und Auferstehung von Jesus die Errettung kommt. Ich komme zum Schluss, indem ich Sie darauf hinweise, einer von denen, die ich in vieler Hinsicht sehr schätze, aber an manchen Punkten anderer Meinung bin. Ich habe Ihnen vorher von Francis Collins erzählt, dass er Christ ist. Er hat eine ziemlich bekannte Internetseite begonnen. Er verantwortet sie heute nicht mehr. Er darf das nicht mehr, weil er eine sehr offizielle Stellung inzwischen hat. Aber er hat diese Internetseite Biologos gegründet. Und er greift in einem Beitrag genau diese Diskussion auf um Römer 5 und Römer und 1. Korinther 15. Und sagt, dass sein Verständnis, nämlich dass Adam eben nicht von Gott geschaffen worden ist, sondern dass Adam sich einfach im Laufe der Zeit aus anderen Lebewesen herausentwickelt hat. Seine Begründung ist hochinteressant. Er sagt, viele Menschen glauben das nicht, weil sie eben diese Argumentationsstruktur sehen und weil Jesus eine historische Figur ist, das ist für ihn unstrittig, muss es auch Adam eine historische Figur sein. Und jetzt sagt er als Begründung, die schwierig, warum er das nicht so sieht, warum für ihn Adam nicht historisch ist. Er sagt, die Schwierigkeit mit diesem Verständnis von Paulus ist jedoch, dass es schwierig ist, das mit wissenschaftlichen Daten in Übereinstimmung zu bringen. Und sehen Sie, so ticken wir Menschen heute über ganz weite Strecken. Wissenschaft hat eine ganz hohe Autorität. Das ist gar nicht schlecht. Nur, das ist der Grund, warum ich Ihnen ganz am Anfang versucht habe zu zeigen, wie Wissenschaft funktioniert. Als letzte Autorität, als maßgebliche Größe taugt Wissenschaft nicht. Das wäre genau die Umkehrung des Wort- und Wissen-Logos. Das Wort darf das sagen, was meine Vernunft zulässt, was der Filter meiner Vernunft akzeptiert. Und da müssen wir unterscheiden, da fallen Grundsatzentscheidungen. Aber ich möchte noch auf etwas hinweisen. Francis Collins behauptet, es ist nicht in Übereinstimmung zu bringen mit wissenschaftlichen Daten. Das würde ich bestreiten. Es ist nicht in Übereinstimmung zu bringen mit gängigen wissenschaftlichen Interpretationen, mit dem, was die meisten Fachleute für etabliertes Wissen halten. Aber das ist ein Unterschied. Ich würde behaupten, obwohl ich das sehr klar sagen muss, ich bin auf diesem Gebiet nicht Fachmann. Ich habe Ihnen hier Dinge erzählt, die ich gelesen habe und von Freunden gelernt habe. Aber mir ist kein Faktum bekannt, keine Daten, keine Fakten, die im Widerspruch ständen damit, dass Gott den Menschen geschaffen hat. Ich kann und will Ihnen das auch nicht beweisen, das ist überhaupt nicht der Punkt. Aber als Naturwissenschaftler, der Naturwissenschaften sehr ernst nimmt, glaube ich das, dass Gott den Menschen nach seinem Bilde geschaffen hat und nicht irgendeinen Primaten Vorfahren noch ein bisschen optimiert hat. Und ich glaube, ich hoffe, dass ich Ihnen das zeigen konnte, dass das nicht nur so eine Privatidee ist, sondern dass dieser Gedanke weitreichende Konsequenzen hat. Und ich möchte Sie nicht dazu einladen, einfach das zu glauben, was ich Ihnen jetzt gesagt habe. Das ist gar nicht mein Punkt. Ich wollte Sie mit diesen Gedanken einfach herausfordern. Denken Sie nach. Denken Sie nach. Vielleicht kommen Sie zu anderen Schlussfolgerungen als ich. Das kann gut sein. Aber denken Sie nach und übernehmen Sie nicht einfach Dinge, die Ihnen jeden Tag aus dem Fernseher oder von sonst irgendwo entgegenkommen, auch wenn Sie im Namen der Wissenschaft daherkommen. Leisten Sie sich den Luxus und denken Sie nach. Unsere Fähigkeit zu denken ist eine Gabe, die uns Gott gegeben hat. Wir sollten sie trainieren und üben. Ich hoffe, ich konnte Sie ein bisschen dazu einladen. Vielen Dank.
Ganz herzlichen Dank. Ganz am Anfang haben Sie einen wichtigen Satz gesagt, bei diesem Logo von Wort und Wissen, das Wissen gehört unter das Kreuz. Und mir scheint, dass wir da einen der größten Fehler machen, dass wir sagen, der Mensch ist schon schwach in seinem Verhalten, in seinem Moralischen, in seinem Handeln, aber die Rationalität und der Verstand, das ist natürlich sehr klar und eindeutig und wahr. Und da sagen Sie, das Wissen gehört unter das Kreuz. Die Rationalität, Philosophie, alles das, was wir so kluges Wissen oder zu wissen meinen, gehört immer. Und das Kreuz muss erlöst werden, sonst geht es schief. Und das merken wir an vielen Stellen. Ganz herzlichen Dank für das, was Sie uns heute Abend gesagt haben. Wir wollen noch miteinander beten. Jesus Christus, und wenn wir vor dich kommen, wenn wir unter das Kreuz gehen, dann dürfen wir wissen, dass du uns auch in unserem Denken, in unserem Verstehen leitest und führst und bewahrst und dass wir die größten Entdeckungen machen, wenn wir auf dein Reden, auf dein Wort achten, uns von dir in alle Geheimnisse führen lassen und wenn wir auch manche Fragen nicht beantworten können, verstehen wir aber so vieles von dem, wie du es gemeint hast. Und wir danken dir herzlich, dass wir in deinem Wort immer wieder so viele Bestätigungen erfahren, dass wir sehen, du bist der Erfinder, du bist der Schöpfer. In dir und durch dich und auf dich hin ist alles, was geschaffen ist, gemacht. Und am Ende werden wir staunen über deine große Klarheit. Danke für diesen Tag, danke für den Nachmittag und für den Abend. Danke, dass du uns begegnet bist, auch in diesen vielen Dingen, die wir gehört und gesehen haben. Du bist über allem der Herr. Dich beten wir an und wir freuen uns, dass wir dich kennen und dass wir von dir geleitet sind. Amen.